Ja, auch von mir ein herzliches Jesus lebt. Und ich möchte einfach zu Anfang das sagen, es soll auch das Ziel oder die Absicht einer Predigt sein, wenn wir jetzt an Ostern hier zusammenkommen. Jesus lebt. Lebt er auch in dir? Was nützt mir ein Jesus, der auferstanden ist und lebt, wenn er nicht mein Jesus ist, wenn er nicht in mir lebt? Der Hiob, da sehen wir ein Bild, Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kann jeder von uns das sagen? Ich möchte zu Anfang beten und dir danken, lieber Herr, dass wir uns versammeln dürfen an diesem Tag, ein Freudentag, wo wir dran denken dürfen, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und du willst nicht nur leben und beim Vater im Himmel zur Rechten sitzen, nein, du willst in unseren Herzen leben. So wie ein Paulus sagen kann, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Hab herzlich Lob und Dank, Herr, dass du anwesend bist, dass du da bist und dass du selber unsere Herzen berühren kannst und uns persönlich jedem das sagen kannst, was du für uns zu sagen hast. Amen. Ja, der Ostertext, der eigentlich vorgegeben war, der steht in 1. Korinther 15, der Markus schlägt ihn schon auf. Du kannst ruhig aufschlagen. Ich lese ein paar Verse, sage aber gleich was dazu. Und zwar die Verse 3 bis 8. Da schreibt der Paulus, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Also nur kurz zwei Dinge dazu. Aber nicht, dass ihr denkt, dann sei die Predigt erledigt. Falls ihr heute Mittag einen Osterspaziergang macht, auf dem Locher oben oder am Lochen sieht man das, oder wenn man auf der Wenzelstein geht, da sind solche Täfelchen, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Und da wird von, wenn man das liest, dann wird von irgendwelchen Sagen erzählt. Mythen oder irgendwelche, von einer grünen Weible ist da die Rede und so. Also ich habe es dann gar nicht gelesen, weil mir war klar, es ist sowieso nicht wahr. Lohnt sich nicht, für mich zumindest. Wenn wir heute an Ostern über die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten reden und uns freuen, freut euch, das Grab ist leer, dann ist es ganz anders. Das ist wahr. Es ist wahr. So sagt man ja auch. Er ist wahrhaftig, wahrlich. Es ist wahr. Er ist wahr auferstanden. Warum? Weil es in der Bibel steht? Ja, zum einen. Aber nicht nur das, sondern weil uns die Bibel Zeugen gibt. 500 und noch viel mehr. Wir haben davon gelesen, die haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen und können bezeugen, er ist auferstanden. Und sie können bezeugen, das war nicht nur irgendeine Fata Morgana, irgendeine Erscheinung vielleicht. Nein, er hat mit ihnen geredet. Und manche durften ihn sogar anfassen. Also, das Zeugnis von seiner Auferstehung, es ist historisch begründet, es ist wahr. Das war das eine. Und das andere, wo ich das so gelesen habe, diese Zeugen, dann denke ich mir, ja, was ist denn das? Das sind ja nur Männer, die da aufgeführt sind. Das sind alles Männer. Nicht eine einzige Frau, obwohl die Frauen doch eigentlich die ersten waren, die Jesus begegnet sind. Das liegt daran, habe ich mir sagen lassen, dass die Frauen in der Geschäftswelt oder vor Gericht als Zeugen keinen Wert hatten. Die Frauen durften nicht bezeugen. Auch wenn sie die Ersten waren, die den Herrn Jesus gesehen hatten. Zu Hause hatte die Frau bei den Juden das Sagen. Das war so bei den Juden. Die Frau hatte immer das letzte Wort zu Hause. Aber draußen durfte sie nicht bezeugen. Und deshalb wurden hier einfach diese Frauen ganz einfach weglassen. Ja, und dann habe ich beschlossen, komm, nimm einfach einen anderen Text. Und zwar da, wo die Frauen vorkommen. Und jetzt lesen wir gemeinsam Johannes 20, und zwar Vers 1 bis 18. Es handelt von Maria Magdalena. Sie war gewissermaßen die Erste, die allererste, der Jesus begegnet ist und von ihm weitergesagt hat. Ist bemerkenswert, dass es gerade sie war. Ist bemerkenswert, dass Jesus nicht den superfrommen Juden als erstes begegnet ist oder mit ihnen Kontakt hatte oder auch den Aposteln selber. Das hätte man doch eigentlich erwarten. Nein, es ist eine große Sünderin, die sie war. 7 Dämonen waren von ihr ausgefahren, sagt die Bibel. Und ein Dämon reicht schon, um böse Dinge anzustellen. Aber 7 Dämonen, also wir können uns vorstellen, sie war so sündhaft, ja, man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Da war bestimmt alles dabei, was Gott verboten hat, was sie getan hat. Aber sie wurde frei. Jesus hat sie frei gemacht und sie wurde eine treue, bekehrte Anhängerin von Jesus. Und sie ging mit Jesus. Sie hat sich an ihn gehängt, sie war immer dabei und sie ging mit, ja bis zum Grab. Lesen wir gerade mal diese ersten Verse oder die Verse aus Johannes 20. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist der Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Der Text ist lang. Ich möchte nicht auf alles eingehen, kann man auch jetzt gar nicht in der Zeit. Aber ich möchte die Predigt überschreiben mit der Überschrift: Maria, ein Vorbild in Treue und Liebe zu Jesus. Oder besser noch: Maria, mein Vorbild in Liebe zu Jesus. Wir haben gelesen: Früh. Es gibt ein Sprichwort: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Den kennt jeder. Warum ist das so? Weiß es jemand? Genau, das ist so. Einfach morgens ist es feucht und kühler und da sind die Würmer eben mehr an der Oberfläche. Aber das ist nur nebenbei. Auch in der Bibel heißt es immer wieder früh. Da geht es aber nicht um Würmer, sondern es geht um die Gemeinschaft mit dem Herrn. Um die Suche, ja, dass man den Herrn in der Frühe sucht. Steht in der Sprüche: Wer ihn frühe sucht, der wird ihn finden. Es scheint also immer wieder wichtig zu sein, dieses Frühe. Immer wieder geht es darum, Frühe. Die Maria, die hat nicht ausgeschlafen an diesem Tag. Wahrscheinlich konnte sie gar nicht schlafen in der Nacht. Ich weiß es nicht, steht nichts dabei. Sie hat auch keine Ostereier gesucht, Sonntagmorgens. Es gab noch kein Ostern und es gab auch keine Geschenke, beziehungsweise das größte Geschenk hat sie ja am Grab erhalten. Früh, die beste Zeit, den Herrn zu suchen, ist immer noch in der Frühe, am Morgen. Und da sind all die Stimmen, die tagsüber auf uns eindringen, Die sind noch stumm. Aber es liegt an mir natürlich, ob ich mir die Zeit nehme oder ob ich mich selbst um diesen Segen bringe. Wenn ihr die Bundesstraße Richtung Ebingen fahrt, von hier, B463, dann ist vor der großen Brücke, wo es von Dürrwangen reinkommt, da steht so ein Kreuzchen. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt alle schon gesehen. Oder am Lochen sieht man auch solche, an der Locherstraße, solche Kreuzchen. Ich habe da auch schon Leute gesehen, die frische Blumen bringen. Menschen zieht es immer wieder zurück an den Ort, wo sie einen geliebten Menschen vielleicht das letzte Mal gesehen haben oder erlebt haben. Genauso ist es am Friedhof. Manche gehen immer wieder häufig zum Grab eines lieben Verstorbenen. Und man weiß es ja, der Verstorbene, man weiß, dass der nicht mehr hier in dieser Erde lebt und unter der Erde. Aber da ist halt vielleicht doch diese Erinnerung. Vielleicht lebt man auch in der Vorstellung, wie schön wäre es doch, wenn er oder sie noch da wäre. Wie schön wäre es, wenn es so wäre wie früher, wenn es nur wieder so wäre wie früher. Und bestimmt war das auch bei der Maria so. Jesus hatte sie von 7 Dämonen geheilt. Und er war ihre große Liebe. Und diese Liebe, die ging bis in den Tod. Sie liebte sogar noch einen leblosen Jesus. Nun Ostern, freut euch, das Grab ist leer, ist das Fest der Freude. Die Juden hatten damals noch kein Ostern. Die Juden hatten eine Vorschattierung auf Ostern hin. Und zwar das Fest der Erstlingsgarbe. Ich möchte nicht so viel darüber sagen, aber ganz, ganz kurz. Erstlingsgarbe, das war die erste Garbe, die man einbrachte bei der Gerstenernte. Eine Vorschattierung auf den Ersten, der auferstanden ist aus den Toten. Wer ist der Erste, der auferstanden ist aus den Toten? Es ist Jesus. Fest der Erstlingsgabe bedeutet für uns Ostern. Jesus ist der Erstling, der Erste, so steht es im Kolosserbrief, der aus den Toten auferstanden ist. Wenn ihr jetzt denkt, da sind natürlich schon welche, wir wissen doch, dass Jesus Menschen aus dem Tod erweckt hat. Wir wissen, dass Elia und Elisa welche aus dem Tod erweckt haben, aber das waren alles Leute, die wiedergestorben sind. Jesus ist der Erste, der zum ewigen Leben auferstanden ist. Und so wie es damals bei den Juden war, Erstlingsgarbe heißt, es ist die erste Garbe der Gerstenernte. Und man wusste, wenn die erste da ist, dann kommt auch eine nächste, dann wird eine weitere Ernte folgen und so weiter. Und so wissen wir, und das bedeutet, wenn Jesus der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist, dann werden weitere folgen. Dann werden weitere aus dem Tod ins ewige Leben auferstehen. Und das ist ja unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Das wäre ein Grund, traurig zu sein, zu weinen, wie es Maria tat. Karfreitag ohne Ostern, könnt ihr mal alle heimgehen. Ostern heißt, Gott sagt Ja zu dem Opfer, das der Herr Jesus für unsere Sünden gebracht hat. Gott sagt Ja, es gilt. Es ist alles vollbracht. Es gilt. Und weil es gilt, dürfen wir wissen, auch wir werden auferstehen. Aber für die Maria fing der Tag also nicht freudig an, sondern traurig. Als erstes sieht sie, der Stein ist weg. Der Stein ist weg vom Grab und für sie war völlig klar, eigentlich hätte sie sich ja freuen können, der Stein ist weg. Aber für sie war völlig klar, da kamen welche, die haben den Stein weggerollt und haben den Leichnam des Herrn Jesus gestohlen. Wir wissen, dass die hohen Priester und die Schriftgelehrten ja diesen Stein extra vor das Grab legen ließen, damit seine Jünger ihn nicht stehlen sollten. Und sie haben gedacht, wenn der Stein davor liegt, jetzt ist Jesus tot. Er liegt im Grab. Der Stein ist vor dem Grab. Jetzt ist es aus mit ihm. So dachten sie. Und so dachten nicht nur sie, so dachte die ganze Unterwelt. Der Satan und seine Dämonen. Jetzt ist er erledigt, vorbei, fertig. Aber wenn sie so dachten, dann dachten sie nicht an die große Kraft Gottes. Gott lässt sich durch so ein Steinchen nicht von seinem Plan abbringen. Da hatten sie sich getäuscht. Nichts, aber auch gar nichts kann Gott abhalten, seinen Ratschluss durchzuführen. Seinen Ratschluss mit dieser Welt, mit dieser Heilsgeschichte. Und ich sage auch seinen Ratschluss mit jedem von uns persönlich. Im Übrigen ist es nicht so, dass der Stein von dem Engel weggerollt wurde, damit Jesus aus dem Grab gehen konnte. So dachte ich immer früher. Die mussten den Stein, der Engel musste den Stein vom Grab wegrollen, damit Jesus rausgehen konnte. Das ist falsch. Der Stein aus Matthäus 28, wissen wir, der Stein wurde vom Engel erst weggerollt, als Jesus schon weg war. Also eigentlich hätte er da liegen bleiben können. Aber warum wurde er weggerollt? Man brauchte Zeugen. Die Jünger und die Frauen, sie mussten ja hineinschauen können in das Grab. Sie mussten bezeugen können, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Und warum lief Maria jetzt zu Johannes und Petrus? Ich habe es eingangs gesagt, das Zeugnis einer Frau galt nichts. Da mussten Männer her. Und deshalb ist sie zu den Jüngern gelaufen und Johannes und Petrus waren die führenden Jünger damals. Die Ereignisse, die jetzt kommen, wo Johannes und Petrus zum Grab laufen, sie liefen ja zum Grab, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Da heißt es, ein Jünger lief schneller als der andere. Welcher lief schneller? Der Johannes. War der fitter? Ich weiß es nicht. Aber denk mal drüber nach, warum der Petrus langsamer war. Nur so als Hausaufgabe. Was vielleicht möglich oder sein könnte. Mir geht es jetzt heute um die Maria. Und Maria, das könnte ich sein. Maria könntet ihr sein. Jesus hatte sie befreit. Sie hatte ein Leben gelebt in Sünde, aber sie hatte sich bekehrt zu Jesus. Sie hatte ihn als Herrn und Heiland angenommen, wie die meisten von uns hoffentlich. Und als Nachfolger von Jesus wollte sie ständig in seiner Nähe sein. Sie hatte ihn ganz, ganz arg lieb. Aber jetzt hatte sie ihren Halt verloren. Sie hatte wohl ein Problem. Und dieses Problem ist wahrscheinlich auch mein Problem und vielleicht auch euer Problem. Als Jesus sagte, wo Jesus sagte, als er noch da war, er sagte ja, dass er getötet werden muss, dass er leiden muss. Aber er sagte auch, und da hat sie wohl weggehört oder nicht richtig hingehört oder das nicht geglaubt, dass er auferstehen würde. Dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Das hat sie irgendwie nicht wahrgenommen. Und ich denke, so geht es doch uns auch heute. Wir lesen viel, was Gottes Wort uns sagt. Jesus redet ja auch heute zu uns in seinem Wort. Gott redet zu uns in seinem Wort und viele Worte des Herrn kennen wir. Wir kennen seine Verheißungen, wir lesen sie, ja, und wir kennen sie sogar auswendig, aber wir leben sie nicht. Ich möchte nur ein paar nennen. Da heißt es in Jesaja 41, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch meine rechte Hand. Ist gut, sagen wir, aber dann sagen wir, Herr, wo bist du jetzt? ich spüre dich nicht. Oder Gott ist treu, lesen wir, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Verheißung so ein Ende nimmt, dass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10. Und wir sagen, Herr, mir wird es zu viel. Ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr ertragen. Aber Jesus sagt es anders. Sein Wort gegen mein Gefühl. Oder noch eine, die Jesus uns gibt, da sagt er, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Gibt es eine bessere Verheißung? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Siehe, sagt Jesus, sieh doch, Maria sah nicht mehr. Sie sah nicht mehr, sie sah nur noch ihr Problem, ihren Kummer. Jesus ist weg, Jesus ist nicht da. Vielleicht waren ihre Augen auch zu verheult. Aber sind wir ehrlich, auch uns fehlt oft dieser Blick, dass wir Jesus in unserem Alltag, in unseren Problemen, in unserem Leben nicht mehr sehen. Und es sind nicht nur unsere Probleme oder Nöte. Es ist oft genauso das, was Johannes die Augenlust, Fleischeslust und der Hochmut des Lebens nennt. Auch das lässt uns oft kein Auge haben für Jesus. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er uns in diesem Zustand ließe. Ich habe mir gedacht, wenn ich anstelle von Jesus gewesen wäre, klingt der jetzt ein bisschen vermessen. Aber wenn ich anstelle von Jesus gewesen wäre und ich wäre auferstanden, was hätte ich gemacht? Wisst ihr, wir reden ja immer sehr viel von unserer Liebe zu Jesus und von seiner Liebe zu uns. Wir wissen, Jesus liebt uns und wir danken ihm für diese Liebe, die er hat zu uns. Aus Liebe hat er sich für uns hingegeben. Und wir danken ihm immer. Und das ist gut so. Aber man vergisst gerne, dass derjenige, der Jesus in die Welt gesandt hat, dass das der Vater ist. Und wir vergessen oft, dass Jesus seinen Vater auch liebt. Und vielleicht noch mehr liebt als seine Jünger. Dieses innige Verhältnis zwischen Vater und Sohn, das vergessen wir leider immer mal wieder ein bisschen. Da wo Gott sagt, siehe, das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Mein lieber Sohn, siehe, das ist mein lieber Sohn. Ich denke, darauf wollen wir doch auch mehr schauen. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er die Menschen rette von Sünde, Tod und Teufel. Gott ist es, der ihn gesandt hat. Und wie muss es Gott wehgetan haben, seinen eigenen Sohn am Kreuz leiden zu sehen? Für unsere Sünden. Und wie muss es Gott gefreut haben, dass Jesus auferstanden ist? Also ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ich will nur eins sagen, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gleich zu meinem Vater aufgefahren in den Himmel. Hätte gesagt, Vater, ich habe getan, was du zu mir gesagt hast. Auftrag erledigt, Menschheit von Sünd und Tod gerettet. Jetzt wollen wir das genießen miteinander. Aber so ist Jesus nicht. So ist Jesus nicht. Es treibt ihn zu seinen Leuten. Es treibt ihn zu seinen Jüngern. Es treibt ihn zu seinen Menschen. Sein Verlangen ist nach denen, die ihm nachgefolgt sind auf Erden. Und er muss erst mit ihnen zusammen sein. Er muss mit ihnen reden. Er muss sie stärken. Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dann heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Als Maria ihren Namen hört, aus dem Mund Jesu, da fällt es ihr von, ja, wie Schuppen von den Augen. Mit einem Schlag war alles gut. Jesus lebt, Jesus ist da und Jesus ist für mich da. Was gingen sie jetzt die Engel an? Normalerweise, wenn man Engel sieht, erschrickt man, hat man Angst. Aber was gingen sie jetzt die Engel an? Was ging sie der Gärtner an? Was ging sie der Gärtner an? Was ging sie der Stein an oder das Grab? Jesus ist da. Das ist doch das Wichtigste. Maria. Und ich habe mir gedacht, Jesus begegnet doch jedem, wenn wir mal die Berichte nach seiner Auferstehung lesen. Jesus begegnet jedem so, wie er es braucht. Wir haben vorher gehört von den Emmaus-Jüngern. Wie lange musste Jesus ihnen predigen, erklären, alles, was in den Schriften steht, bis sie dann endlich erst begriffen haben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist da. Bei Maria musste er nur ein Wort sagen, Maria. Maria war ihre Predigt, das hat genügt. Predigt in einem Wort, ihr Name. Also ich muss sagen, für mich ist die Maria ein enormes Vorbild, diese Maria Magdalena. So eine große Liebe zum Herrn, das würde ich mir auch wünschen, für mich. Stell mir die Maria so vor, wenn man sie wahrscheinlich irgendwas aus dem Alten Testament, irgendeine Bibelstelle gefragt hätte. Ich glaube, sie hätte es wahrscheinlich gar nicht gewusst. Wenn man sie gefragt hätte, was ist das 9. Gebot? Ich muss sagen, ich weiß es. Wenn ihr mich fragt, gerade auch nicht. Aber die Maria hätte es bestimmt auch nicht gewusst. Die Schriftgelehrten hätten es sofort sagen können. Oder wenn man die Maria gefragt hätte, wo steht die Stelle, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem? Wahrscheinlich hätte sie es auch nicht gewusst. Die Schriftgelehrten, die wussten das sofort, als der Herodes sie gefragt hat. Die kannten sich aus in der Bibel. Maria, ich glaube nicht, dass sie sich so sehr ausgekannt hat. Aber der Herr sucht auch bei uns Menschen, er sucht nicht nach Bibelwissen. Das dürfen wir uns hinter die Ohren schreiben. Er sucht nicht nach Bibelwissen. Er weiß sowieso besser, was in der Bibel steht. Selbst der Teufel hat mehr Bibelwissen als jeder von uns. Steht in der Bibel. Aber er zittert davor. Jesus ist gekommen, zu suchen, was selig und selig zu machen, was verloren ist. Solche, die verloren sind, solche, die einen Halt brauchen, solche, die ihn brauchen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Als Maria ihren Namen hört, da wusste sie sofort, den, der da ruft, den kenne ich und der kennt mich. Jeder von uns hat einen Namen, den haben wir einfach bekommen. Wenn wir keinen Namen hätten, dann wären wir eine Nummer. 007 vielleicht oder sowas. Bei Behörden sind wir leider mehr Nummern als Namen. Da sieht man auch, wohin wir gekommen sind. Mir hat man den Namen Hermann gegeben. Das liegt an meiner verstorbenen Mutter. Ich mag sie sehr. Aber das mit dem Namen. Und ich denke, mancher von uns hat auch vielleicht so einen Namen bekommen, wo er vielleicht ja, nicht ganz so glücklich ist. Aber ich sage euch, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Herr Jesus deinen Namen kennt. Das ist entscheidend. Und ich bin überzeugt, wenn er deinen Namen kennt, ihm gefällt dein Name. Und das finde ich toll. Das finde ich wichtig. Und ihm gefällt auch mein Name. Normalerweise fragt man ja oder man singt in den Liedern, es gibt so ein Lied, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Ich möchte zum Schluss fragen, kennt Jesus dich? Kann er dich bei deinem Namen rufen, so wie er Maria gerufen hat? Wenn das der Fall ist, dann ist Ostern für dich wirklich Ostern. Dann ist Jesus auferstanden in dir. Und das finde ich wichtig, dass wir sagen können, Jesus lebt. Er lebt in mir. Amen. Darf ich noch beten? Herr, wir möchten mit dem Hiob aus dem Alten Testament sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das wünsche ich, dass jeder von uns dieses Bekenntnis heute sagen kann. Und wenn er es noch nicht sagen kann von sich aus, dass du ein auferstandener Herr bist, aber nicht sein auferstandener Herr, Herr, dann gib, dass doch keiner zurückbleibt und dass alle dieses Bekenntnis doch auch in ihrem Leben haben dürfen, dass du nicht nur ein auferstandener Herr bist, sondern dass du ein auferstandener Herr bist in unserem Leben und uns persönlich unser Herr bist. Ich möchte dir danken jetzt für jeden, der da ist. Herr, und du kennst uns und du kennst uns mit Namen und wir möchten dir danken, dass wir bei dir einen Namen haben und möchten auch an die denken aus unseren Familien, die bei dir noch keinen Namen haben, die dich noch nicht kennen und möchten sie vor deinen Thron tragen, damit auch für sie Ostern wird. Amen.